Hast du schon Eier gefärbt für Ostern, Aglaia?
Nee, noch nicht.
Machst du normalerweise?
Ja, normalerweise schon. Vielleicht mache ich es auch noch.
Okay, kurz Zeit hast du ja. Ich bin Team Schokoeier, ehrlich gesagt. Mir ist das zu aufwendig.
Ich nehme beides.
Okay. Nicht Schokoeier, sondern Hühnereier sind heute unser Thema, passend zu Ostern.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Wir sind Ann-Kathrin Horn
und Aglaia Dahne aus den Wissensnachrichten von Deutschlandfunk Nova. Und wir schauen jede Woche, was es Neues gibt in Sachen Klima, Umwelt und Artenvielfalt.
Ja, und weil ja jetzt Ostern ist, schauen wir uns die Hühnereier an. Da hängt ja Tierwohl mit dran und es geht auch um Klima und Umwelt.
Also klären wir jetzt, wenn ich Eier essen will, also nicht verzichten mag, worauf kann ich dann achten, wenn ich will, dass es den Tieren gut geht und Umwelt und Klima geschützt werden?
Ja, und diese Infos sind schon relevant, weil neue Zahlen nämlich auch zeigen, dass wir letztes Jahr in Deutschland pro Person wieder mehr Eier gegessen haben als in den Jahren vorher. 236 Eier pro Person.
Und ich habe vorher mal kurz gerechnet. Also das sind pro Person pro Woche 4,5 Eier.
Ja, und da zählen auch die Eier mit rein, die in Nudeln drin sind oder im Kuchen, den wir beim Bäcker kaufen.
Ich gehöre da, glaube ich, wirklich so richtig zum Durchschnitt. Also ich kaufe so alle 2 Wochen 6er-Pack, ein bisschen mehr, wenn ich halt backe.
So, jetzt muss ich kurz rechnen. Also du hast 3 Eier pro Woche, ja. Mhm. Bei mir ist ungefähr gleich. Also ich kaufe so 2 bis 3 Eier pro Woche und dann kommen natürlich auch noch die Sachen dazu, wo schon Ei reingemischt ist.
Okay, dann lass uns jetzt aber mal klären, was beim Eierkaufen wichtig ist.
Ein sehr wichtiger Punkt ist, wie die Hühner, die die Eier legen, gehalten werden. Es gibt da 4 verschiedene Haltungsformen, wie das heißt.
Ja, ich kaufe immer nur Bio. Also wenn es kein Bio gibt, dann gehe ich wirklich ohne Eier aus dem Supermarkt raus, weil ich eben möchte, ne, dass so ein Huhn auch Platz hat, dass es auch draußen ist. Da gibt es dann ja auch so diese Hühnerwagen, wo die auch sich ein bisschen verstecken können. Und das ist, ja, dass so ein Huhn auch ein gutes Leben hat.
Ja, also Bio ist auch die Haltungsform, bei der es die strengsten Regeln gibt. Da müssen die Legehennen mehr Platz haben als bei den anderen Haltungsformen. Sie müssen nach draußen dürfen und Futter ohne Pestizide kriegen. Aber es ist jetzt nicht so idyllisch immer mit Hühnerwagen und grüner Wiese. Also das gibt's auch, keine Frage. Aber Bio kann auch heißen Riesenställe mit insgesamt zehntausenden Hühnern, die dann da höchstleistungsmäßig Eier legen.
So habe ich mir das irgendwie nicht vorgestellt. Ich glaube, so wollte ich es mir auch nicht vorstellen.
Ja, es ist halt so, dass mehr Leute als früher Bio-Eier kaufen, also werden auch mehr produziert. Und das geht halt am einfachsten mit Massentierhaltung.
Ja klar, und die Produzenten wollen natürlich auch Geld verdienen.
Ja, und die Leute zahlen ja auch nicht unendlich viel für ein Ei. Ne? Also ein Bio-Ei kostet schon mal 50, 60 Cent.
Also kaufen die meisten Menschen in Deutschland doch günstigere Eier aus anderer Haltung?
Ja, genau. Also es gibt einmal noch Freilandhaltung. Da können die Tiere auch raus, aber sie haben insgesamt weniger Platz. Aber die meisten Eier in Deutschland, die kommen tatsächlich aus Bodenhaltung. Da sind die Legehennen nur im Stall, 9 Tiere pro Quadratmeter. Und da kostet dann ein Ei so 20 Cent pro Stück.
Okay, wenn man wirklich große Mengen an Eiern kauft, dann machen ja diese paar Cent natürlich schon was aus.
Ja, wobei wohl schon mehr Leute jetzt nicht nur auf den Preis gucken, sondern auch immer mehr aufs Tierwohl. Also Bodenhaltung ist über die letzten Jahre schon weniger geworden und mehr Leute kaufen jetzt auch Freiland und auch Bio.
Naja, allerdings, ne, was für Eier im Fertigessen drin sind oder auch in dem Kuchen, den wir beim Bäcker kaufen, das wissen wir ja gar nicht.
Ja, und da kommen die Eier tatsächlich sogar zum Teil aus Käfighaltung. Das steht normalerweise auch nicht mit drauf. Da haben die Tiere noch weniger Platz und in Deutschland ist das eigentlich aus Tierschutzgründen schon verboten und läuft langsam aus. Aber in anderen Ländern ist es noch erlaubt und solche Eier können dann schon drin sein, wenn auf der Packung steht, ist mit Ei oder mit Eipulver. Kann auch halt aus Käfighaltung sein.
Ja, noch ein Grund, selber Kuchen zu backen, ne? Oder eben veganen Kuchen zu kaufen, der ist dann ja ohne Ei.
Ja, und generell weniger Eier essen. Also das wäre besser fürs Tierwohl und auch besser für die Umwelt. Hühner brauchen ja viel Futter, dafür braucht man Anbaufläche und auch die Tiere brauchen Platz. Bei Biohaltung wird sogar noch mehr Platz gebraucht. Also fürs Klima sind Hühner eine Belastung via alle Nutztiere, ne?
Ich hatte mit Anne hier im Podcast auch schon mal darüber gesprochen, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, ein Ei pro Woche reicht. Mehr Eier essen, das ist zwar nicht unbedingt ungesund, weil da gute Nährstoffe drin sind, also Eiweiße und wichtige Vitamine. Aber wenn man eben den Nachhaltigkeitsaspekt berücksichtigen will, dann eben lieber nur ein Ei pro Woche.
Also Zwischenfazit, lieber weniger Eier und wer aufs Tierwohl achten will, schaut auf die Haltungsform. Die steht übrigens auch immer direkt auf dem Ei mit drauf, da ist so eine Ziffernfolge drauf gedruckt und die erste Ziffer steht für die Haltung. Also 0 ist Bio, 1 ist Freiland und 2 ist Bodenhaltung.
Das war mir bisher überhaupt nicht klar, dass diese Zahlen da drauf.
Ja, irgendeine ich gucke da haben. Immer drauf, tatsächlich.
Ja, werde ich jetzt auch machen. Wir haben noch gar nicht über dieses Bruderküken-Dings geredet. Das steht ja auf vielen Packungen mit drauf. Und mir ist schon klar, das hat was damit zu tun, dass keine männlichen Küken mehr massenhaft geschreddert werden dürfen.
Ja, diese Story mit diesem Bruderküken, das ist, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, aber es lohnt sich zuzuhören. Das ist nämlich wirklich
Mach
interessant.
Ruhig.
Ja, also, es gibt ein Problem. Im Moment haben wir Hühnerrassen, die maximal hochgezüchtet sind. Manche setzen gut Fleisch an und die werden geschlachtet, bevor sie Eier legen. Und es gibt Rassen, da können die Weibchen super Eier legen, aber es gibt bei Weibchen und Männchen weniger Fleisch, also die bringen nichts zum Schlachten.
Das heißt, diese Männchen sind für Menschen nutzlos.
Genau, also die haben kein Fleisch oder zu wenig Fleisch und legen auch keine Eier so. Und früher wurden die Männchen dieser Rassen dann als Küken geschreddert oder anders getötet, aber das ist mittlerweile in Deutschland verboten.
Und wie ist es jetzt?
Man kann entweder schon im Ei nachgucken, ob das ein Männchen wird. Das wird dann vorher aussortiert. Also das heißt, da werden dann nicht die Küken getötet, sondern die Embryos im Ei. Oder die Männchen werden ausgebrütet. Dann gibt es aber zwei Möglichkeiten. Im Ausland ist Kükentöten nämlich noch erlaubt. Also können Betriebe ihre Küken auch dahin bringen lassen und die werden dann da getötet.
Naja.
Ja. Oder die Männchen werden in Deutschland aufgezogen. Das sind dann die sogenannten Bruderküken oder Bruderhähne. Die dürfen dann aber auch nicht so lange leben, sondern werden auch nach ein paar Monaten geschlachtet. Und aus Klimaschutzsicht sind diese Männchen auch ein Problem, weil sie ja extra Futter brauchen und nochmal zusätzliche Anbauflächen.
Okay, wow. Das ist wirklich super komplex, viel komplexer, als ich gedacht habe. Und ich dachte vor allem immer einfach, ich tue was Gutes, wenn ich diese Bruderhahn-Eier kaufe. Also wenn die Männchen weiterleben dürfen. Aber so einfach ist es halt nicht.
Ja, ich gebe dir ein Wort, was dir vielleicht mehr hilft als Bruderhahn. Du kannst nämlich auch nach zwei Nutzungshuhn gucken.
Okay.
Das sind nämlich Hühnerrassen, die wieder beides können. Also Eier legen und gutes Fleisch haben. Da muss man dann keine Tiere loswerden.
Zwei-Nutzungshuhn, ja. Das war das Wort. Ich habe es, glaube ich, noch nie gesehen. Also gibt es die auch im Supermarkt zu kaufen, diese Eier?
Ja, war mir auch neu, kannte ich auch noch nicht. Das gibt es auch noch nicht so oft. Manche Biohöfe machen das und man kann auch mal gucken nach Supermarktketten. Manche unterstützen so Initiativen nämlich auch. Das ist insgesamt recht aufwendig und bringt auch jeweils nicht ganz so viele Eier und nicht so viel Fleisch wie bei den hochgezüchteten Rassen. Aber wie gesagt, kannst du mal drauf achten, Zwei-Nutzungshuhn.
Okay, ich fasse nochmal zusammen. Also am besten eh nicht so viele Eier essen. Wenn mir Tierwohl wichtig ist, dann schaue ich auf die Haltungsform. Und zwei Nutzungshuhn wäre dann sinnvoller als Bruderhahnaufzucht.
Und jetzt ein kurzes Update zu einem Thema, das ein großes Ding ist für viel mehr Naturschutz in der EU. Und wir haben da auch schon öfter drüber geredet.
Vielleicht sind in eurer Timeline in diesen Tagen auch Posts aufgetaucht, wo Leute bitten, eine Petition für die Natur zu unterschreiben.
Ja, und diese Aufrufe gibt es gerade, weil eigentlich hätten diese Woche Montag die Länder der EU das neue Gesetz zur Wiederherstellung der Natur beschließen sollen. Heißt auch manchmal Renaturierungsgesetz.
Eigentlich eine Formsache, weil man dachte, die meisten Länder stimmen dazu. Aber in letzter Minute gab es doch keine Mehrheit. Die Abstimmung wurde nochmal verschoben und Naturschützerinnen und Naturschützer haben jetzt Angst, dass dieses Riesen-Naturschutzprogramm scheitern könnte.
Was genau in diesem EU-Renaturierungsgesetz drinsteht, darüber haben wir hier in Update Erde Anfang März schon mal ausführlicher gesprochen. Da hatten Matthias und ich uns angeschaut, was Wiederherstellung von Natur eigentlich konkret bedeutet. Da hatten wir das Beispiel von einem kleinen Fluss Hase im Emsland und was da gemacht wird.
Ich spare mir jetzt den kleinen Ostergag.
Wegen Hase, okay.
Ja, aber den Link zur Folge von Anfang März, den packen wir euch in die Shownotes. Ich weiß, dass du keinen Garten hast, aber deine Eltern haben einen. Musstest du da früher oft Unkraut rausrupfen? Das ist ja so eine Kinderarbeit.
Ja, im Garten selten, aber ich habe öfter Unkraut weggemacht aus diesen Rillen zwischen den Platten vor der Garage und auf dem Gehweg. Sehr, sehr mühsam, muss ich sagen, aber ich hatte danach schon das Gefühl, ich habe was geschafft.
Ja, das haben irgendwie, glaube ich, viele Leute, dass das so befriedigend ist. Das ist ja jetzt wieder die Zeit, wo die Leute anfangen, ihre Gärten oder Balkone so richtig in Ordnung zu bringen. Und einige sind kaum zu stoppen in ihrem Kampf gegen Unkraut. Und wir gucken uns an, warum es gerade aber jetzt wichtig ist, bestimmtes Unkraut stehen zu lassen. Es geht nämlich um diese hier.
Ich habe den Impuls, wegzulaufen. Es klingt nach Wespen, Bienen.
Nee, du musst gar nicht weglaufen. Das sind die süßen, kleinen, flauschigen Hummeln.
Okay.
Laut einer aktuellen Studie gibt es für einige Hummelarten gerade jetzt am Anfang des Frühlings nämlich zu wenig blühende Kräuter in der Natur. Und Forscher aus England sagen, das sollte sich ändern. Und sie sagen auch, welche Unkräuter den Hummeln helfen würden.
Ich kenne mich jetzt mit Unkraut nicht aus. Welches Unkraut ist gut für Hummeln?
Zum Beispiel Gundermann oder die Taubnessel.
Ich habe beides noch nie gehört. Ich würde sagen, also für mich klingt Gundermann nach einem Filmregisseur oder nach einer Bar oder sowas.
Ja, es ging mir genauso. Ich musste auch googeln. Die Blätter sehen ein bisschen aus wie Efeu und Gundermann hat lilafarbene Blüten. Und Taubnesseln, da gibt es die mit weißen Blüten und purpurfarbenen.
Und Hummeln mögen die.
Ja, und der wichtige Punkt ist, dass sie zum richtigen Zeitpunkt blühen. Und zwar jetzt, am Anfang des Frühlings. Es gibt ja auch viele andere Pflanzen, die gut sind für Hummeln. Mhm. Und Landwirte gucken auch schon, dass sie auf Blühstreifen am Rande von ihren Äckern Pflanzen haben, die Bienen- oder auch hummelfreundlich sind. Aber die Forschenden sagen, diese Pflanzen, die den Landwirten da oft empfohlen werden, das sind oft Kräuter, die eigentlich zu spät blühen.
Also was heißt zu spät blühen? Also nicht jetzt schon?
Nee, eher so ein paar Wochen Richtung Mai. Aber jetzt ist eigentlich die entscheidende Zeit für Hummeln. Die haben nämlich Nachwuchs und die kleinen Larven brauchen Pollen. Und die kriegen sie, wenn die erwachsenen Hummeln in Blüten reinfliegen. Dann kleben die Pollen am Hummelpelz fest und so bringen die erwachsenen Hummeln den Larven Nahrung mit. Und wenn die großen Hummeln aber genau in diesen Wochen jetzt nicht genug Blüten finden, dann können die Larven verhungern und dann können die Hummelvölker nicht wachsen.
Und das wollen wir nicht. Also es gibt ja schon immer weniger Insekten. Gerade Bienen und Hummeln sind ja super wichtig als Bestäuber. Die brauchen wir, damit Obst und Gemüse wächst, das wir essen. Also merke ich mir dann jetzt, dass Frühblüher wichtig sind, zum Beispiel Gundermann und Taubnessel. Also wäre es gut, wenn sowas dann ja im Garten oder auf dem Balkon wächst.
Ja, im Garten deiner Eltern, vielleicht wachsen sie da auch schon. Gundermann, Taubnessel, das sind halt Unkräuter, die sich krass verbreiten, wenn man sie lässt. Deshalb reißen viele Leute sie auch raus. Dabei gelten sie auch als Heilpflanzen.
Also heißt, die sind dann nicht nur für Hummeln gut, sondern sie sind auch für Menschen gut eigentlich.
Genau, also sowohl die Blätter als auch die Blüten sind gesund. Das ist ja generell bei Unkraut oft so, dass viele dieser Pflanzen essbar sind. Also Löwenzahn, Brennnessel, Giersch, die schmecken lecker und sind nährstoffreich. Viele sagen deshalb inzwischen ja auch nicht mehr Unkraut, sondern eher Beikraut oder Wildkraut.
Ja, Unkraut klingt echt negativ, ne? Wildkraut klingt gleich schon so richtig gesund.
Ja, ja, was es oft ist. Es gibt im Netz viele Infos und Listen von Naturschutzorganisationen, welche Wildkräuter essbar sind und welche auch eben gut für Bienen und Hummeln sind und auch welche Frühblüher sind. Ein paar Infos packen wir euch in die Shownotes. Anka, was ist dein Wohlfühlklima? Also magst du es eher warm oder kalt, lieber trocken oder bist du so ein tropischer Typ?
Schon eher warm, nicht zu feucht, das finde ich anstrengend.
Dann bist du wie ein guter Wein.
Ja. Okay, erzähl mir mehr.
Die Weintrauben, die brauchen nämlich auch Wärme, damit sie reifen wie du, aber keine Hitze. Und sie mögen es eher trocken, sonst werden sie von Pilzen befallen. Aber zu trocken darf es natürlich auch nicht sein.
Meine Lieblingsweinregion ist ja Frankreich. So, ja, am liebsten eigentlich so Rosé vom Mittelmeer.
Ja, das ist aber eine Region, in der es in Zukunft schwieriger werden könnte, guten Wein anzubauen. Das hat mit dem Klimawandel zu tun.
Weil es wärmer wird, mehr Hitze, mehr Dürre, weniger Wasser, vermute ich mal.
Genau, Forschende aus Frankreich haben sich deshalb mal genauer angesehen, welche Weinregionen weltweit in Zeiten von Klimawandel Probleme bekommen können. Gleichzeitig haben sie sich aber auch angesehen, wo neue Anbauregionen für Wein entstehen könnten. Also es gibt nicht nur Verlierer, sondern auch Gewinner. Und jetzt ist die Frage, mit welchem soll ich anfangen?
Dann mach die schlechten Nachrichten zuerst, also die Verlierer zuerst.
Das sind die Regionen, wo im Moment die meisten und beliebtesten Weine herkommen. Frankreich,
oh nein,
Italien, Spanien, auch Griechenland. Ah. Und in den USA ist es der Süden Kaliforniens. Angenommen, die Erde erwärmt sich um mehr als 2 Grad, das könnte ja bis zum Ende des Jahrhunderts passieren, wenn wir nicht gegensteuern, dann werden die meisten Winzerinnen und Winzer dort laut der Studie nicht mehr hochwertigen Wein produzieren können, zumindest nicht so, dass sich das wirtschaftlich noch lohnt.
Du sagst, die meisten Winzer und Winzerinnen, gibt es da konkrete Zahlen?
In der Studie steht, für 90% der traditionellen Weinanbaugebiete in Südeuropa und im Westen der USA wird es extrem schwierig werden, weiter guten Wein herzustellen. In Europa, da geht es vor allem um Gebiete rund um das Mittelmeer. Am Atlantik und ein bisschen weiter nördlich sieht es besser aus.
Also Bordeaux ist dann vielleicht nicht so gefährdet, aber Mittelmeer-Rosé dann schon. Jetzt angenommen, wir machen jetzt ganz viel Klimaschutz und bleiben unter den 2 Grad Erderwärmung. Was würde dann passieren?
Dann sieht es schon anders aus. In den meisten dieser Regionen könnte dann schon weiter guter Wein angebaut werden. Aber auch nur, wenn die Winzerinnen und Winzer sich an die neuen Bedingungen anpassen.
Also dann zum Beispiel bessere Bewässerungssysteme einführen oder sowas.
Ja, oder auf andere Rebsorten umsteigen oder früher ernten. Das wird auch in den meisten Weinbergen jetzt schon gemacht. Heute wird oft 2 oder 3 Wochen früher geerntet als noch vor 40 Jahren. Wein ist eben sehr empfindlich, ne? Und etwas mehr Wärme. Und schon kann der Alkoholgehalt steigen. Es können sich Aromen verändern. Der Wein, der schmeckt dann zum Beispiel eher nach Dörrobst und nicht so sehr nach frischen Früchten.
Da bin ich raus. Dörrobst ist nicht meins.
Ja, und das geht dann vielen Leuten vielleicht so. Das heißt, man muss investieren, um dann eben weiter guten Wein zu produzieren.
So, du hast jetzt aber auch gesagt, es gibt auch Gewinner, wenn sich die Erde erwärmt, also zumindest bezogen auf den Wein.
Es könnten tatsächlich eine ganze Menge neuer Weinbauregionen entstehen, vor allem in Europa. Zum Beispiel Norddeutschland.
Ah, krass.
Also, ja. Niedersachsen, Schleswig-Holstein, ja, Mecklenburg-Vorpommern. Das könnten den Forschenden zufolge am Ende des Jahrhunderts Weinbauregionen sein. Genauso wie zum Beispiel auch Dänemark oder das Baltikum rund um die Ostsee. Und es wird vermutlich auch so sein, dass in Deutschland dann mehr Rotwein produziert wird. Jetzt ist ja eher Weißwein. Und für den Riesling, das ist ja bisher der deutsche Wein, für den könnten die steigenden Temperaturen wirklich ein Problem werden.
Was geht?
In Was geht gucken wir ja jede Woche auf Lösungen und gute Ideen in Sachen Artenvielfalt oder Klimaschutz. Und ich habe mir angeschaut, was wir am besten mit alten Smartphones machen können. Da hat sich ziemlich was verändert in letzter Zeit und einige Möglichkeiten, die es früher gab, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr.
Okay, Anke, hau sie alle raus, weil ich brauche sie alle. Ich habe nicht nur ein altes Smartphone zu Hause liegen, sondern wirklich so eine Kiste voll mit Elektroschrott.
Okay, nicht so gut, ja. Also früher gab es tatsächlich eine sehr einfache Option. Da konnte man alte Handys einfach in einen Umschlag stecken und ohne Porto dann in einen Briefkasten reinwerfen. Das wurde dann recycelt.
Ja, das finde ich so krass, einfach
ja.
So.
Genau, gibt's jetzt aber nicht mehr. Und
schade.
Du konntest auch für einen guten Zweck spenden, also in eine Handysammelbox von der Deutschen Umwelthilfe oder dem NABU. Das haben beide aber auch vor kurzem gestoppt, war wohl zu aufwendig und hat sich nicht gelohnt.
Okay, das habe ich verpasst. Was mache ich denn stattdessen am besten?
Also am wichtigsten ist, dass du das Smartphone und auch das Ladekabel nicht in den Restmüll schmeißt. Du kannst das zusammen mit dem restlichen Elektroschrott zum Wertstoffhof bringen. Aber ja, die liegen ja meistens ein bisschen außerhalb. Dann ist es vielleicht praktischer, wenn hier zum Beispiel wie in Köln das Schadstoffmobil vorbeikommt. Das hält dann in unterschiedlichen Stadtvierteln. Und du kannst auch in Köln alte Handys auch im Bürgeramt abgeben. Oder, das ist vermutlich noch einfacher, im Supermarkt.
Ja, echt? Ich hätte jetzt gedacht, so Elektroläden, ja, die schon.
Ja, also alle Elektroläden müssen das zurücknehmen ab einer gewissen Größe, also Saturn, Mediamarkt und so. Aber auch Supermärkte wie Aldi oder Lidl nehmen Smartphones an.
Was mich ja abhält davon, mein Handy abzugeben, das sind die Daten auf dem Gerät. Also ehrlich gesagt habe ich dann immer so ein bisschen Angst, dass dann meine Daten in fremde Hände geraten.
Ja, ich glaube, das geht nicht nur dir so. Ich habe deswegen mal geguckt, was man da machen kann. Und ich habe einen Tipp von Profis gefunden. Du kannst dein Handy auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Würdest du ja vielleicht eh machen. Aber jetzt kommt eben der besondere Punkt. Wenn du es auf Werkseinstellungen zurückgesetzt hast, dann speicherst du nochmal neu was auf dem Handy. So lange, bis der Speicher voll ist mit sinnlosen Daten. Also lange Videos, Riesendateien, sowas. Und dann setzt du das Handy nochmal auf Werkseinstellung zurück. Und wenn dann jemand was wiederherstellen will, dann findet er oder sie nur diese sinnlosen Daten, die du da zuletzt draufgespielt hast.
klingt genial und klingt nach viel Arbeit.
Ja, stimmt.
Anke, was nimmst du mit aus dieser Folge?
Den Tipp mit dem Datenlöschen und Überschreiben, auch wenn es aufwendig klingt, aber ja, würde ich vielleicht mal probieren. Und das mit der Eierkennzeichnung. Also ich dachte tatsächlich immer, wenn Bruderküken draufsteht, mache ich alles richtig. Aber ich habe mir nie Gedanken bisher darüber gemacht, dass die Bruderhähne nicht so gut sind für die Umwelt, weil sie ja Ressourcen verbrauchen. Also gucke ich vielleicht jetzt auch mal nach diesem Zweinutzungshuhn.
Mich beschäftigt, dass meine Heimat Norddeutschland Weinbauregion werden könnte.
Ja, spannend.
Das kann ich mir irgendwie noch nicht so richtig vorstellen. Und ja, es ist gar nicht so schwer, seine alten Handys loszuwerden. Also Appell an mich, kümmere dich da mal drum.
Deine Minute Natur.
Im Frühling zieht sehr viele ans Meer und wir machen jetzt noch eine kleine Stippvisite an der Ostsee.
Und sagen Tschüss. Ich bin Anke Horn.
Und ich bin Aglaya Dane.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.